Will ich aufsteigen in meinem Unternehmen, Karriere machen, ja vielleicht mal ein Team leiten eines Tages? Ja, das sind so Fragen, die sich die allermeisten Leute irgendwann in ihrem Berufsleben mal stellen und immer mehr Leute beantworten diese Fragen für sich mit Nein, will ich nicht. Warum das so ist, welche Probleme dadurch entstehen und was Betriebe tun, um ihre Führungsposten trotzdem besetzen zu können, hier heute Thema in SWR1 Arbeitsplatz.
SWR1 Arbeitsplatz. Alles, was im Job bewegt.
Mit Michael Harr und euch. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Kommt nach dem Fachkräftemangel jetzt noch der Führungskräftemangel? Es gibt neue Zahlen, die das auf jeden Fall vermuten lassen. Im vergangenen Jahr waren bundesweit im Schnitt mehr als 28.000 Führungspositionen unbesetzt. Vor 10 Jahren waren es noch gut halb so viele. Das zeigt eine Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung KOFA. Das ist beim arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft in Köln angesiedelt. Und eine einfache Lösung für den Engpass, die ist erstmal nicht in Sicht. Nur jeder und jede siebte ohne Führungsverantwortung kann es sich aktuell nämlich vorstellen, die Leitung eines Bereichs oder von Mitarbeitern zu übernehmen. Auch das Ergebnis der besagten Studie. Durchgeführt hat die Untersuchung Dr. Regina Flake, Wirtschaftswissenschaftlerin beim IW in Köln. Frau Flake, warum will denn heute niemand mehr Chefin oder Chef sein?
Ja, die Ergebnisse unserer IW-Beschäftigtenbefragung zeigen, dass aktuell nur 14% der Beschäftigten, die bisher nicht Chef sind, eine Führungsposition annehmen würden. Das ist so jeder siebte. Und dazu kommen nochmal so 40%, die sich das zumindest unter bestimmten Bedingungen vorstellen könnten. Und wir müssen schon sagen, dass wir grundsätzlich ein Interesse am Thema Karriere haben. Aber es muss eben nicht immer die klassische Führungskarriere sein. Und wir sehen beispielsweise, dass 3 von 4 Beschäftigten, die kein Interesse an Führung haben, unter anderem sagen, dass sie die Arbeitsbelastung fürchten, auch die große Verantwortung und damit verbunden auch die Angst, dass das Privatleben zu kurz kommen könnte.
Also vor allem diese klassischen Themen, die grundsätzlich diskutiert werden, die Leute wollen mehr Work-Life-Balance, diese Themenbereiche sind ganz wesentlich, ja?
Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt Work-Life-Balance ist, aber gerade, was wir auch beobachten, ist, dass Vollzeitbeschäftigte häufiger Interesse an Führung haben als Teilzeitbeschäftigte. Und gerade teilzeitbeschäftigte Frauen arbeiten ja häufig aus dem Grund Teilzeit, dass sie noch familiäre Verpflichtungen haben. Und ja, das ist durchaus dann etwas, was sie im Hinterkopf haben, wenn sie abwägen, ob sie in eine Führungsposition einsteigen möchten oder nicht und ob das eben dann vereinbar ist.
Hat denn da vielleicht auch ein bisschen ein Kulturwandel stattgefunden? Weil früher ging ja dieses Verantwortung übernehmen, eine Führungsposition haben, auch mit einem gewissen Status einher. Spielt das heute keine Rolle mehr?
Ich glaube schon, dass die Assoziationen, die Beschäftigte mit Führungs haben, sich wirklich ein wenig gewandelt haben. Also wie Sie schon sagen, weg von dem Thema Status, Autorität oder auch Geld, sondern vielmehr eher dieser Punkt, was heißt das dann auch für mein Leben, was heißt das für die Arbeitsbelastung?
Ist das denn für die Unternehmen jetzt ein großes Problem, dieser Führungskräftemangel? Oder sind die dann pragmatisch und sagen im Zweifel, gut, dann legen wir einfach 2 Bereiche zusammen, wo es früher 2 Führungskräfte gab, gibt es jetzt in Zukunft nur noch eine?
Grundsätzlich ist es für ein Unternehmen ein Problem, wenn sie Vakanzen haben. Denn es gibt ja Stellen aus bestimmten Gründen, weil bestimmte Bedarfe da sind. Und wenn Führungskräfte fehlen, dann hat das natürlich nochmal eine strategische Bedeutung. Denn Führungskräfte treffen eben strategische Entscheidungen. Sie managen den Unternehmensalltag. Und sie sind natürlich auch verantwortlich für die Mitarbeiter. Das heißt, sie entwickeln diese, motivieren diese. Das heißt, eine Vakanz an dieser Position hat natürlich auch Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen. Und es gibt auch einen Spruch, der so sinngemäß heißt, Mitarbeiter kündigen nicht einen Job, sondern sie kündigen Führungskräfte. Das heißt, es zeigt nochmal, dass Führungskräfte Auswirkungen haben auch auf andere Mitarbeiter, damit eben auf die gesamte Fachkräftesicherung im Unternehmen.
Sie haben ja in Ihrer Studie auch Beschäftigte gefragt, was für die die Attraktivität einer Führungsposition ausmacht. Und da war die einhellige Meinung, ein hohes Gehalt macht eine Führungsposition attraktiv. Ist das Chefsein in Deutschland vielleicht einfach auch zu schlecht bezahlt?
Das ist eine ganz spannende Frage, die Sie da stellen. Denn was wir sehen ist, dass bei denen, die kein Interesse an Führung haben, die finanziellen Anreize auch zweitrangig sind. Da ist es für weniger als die Hälfte relevant. Das heißt, Geld allein macht nicht den Unterschied, ob jemand führen möchte oder nicht. Aber die, die Interesse an Führung haben, sagen, ich kann mir das grundsätzlich vorstellen. Da sagen tatsächlich 9 von 10, da muss auch das Gehalt stimmen. Das heißt, das ist durchaus auch ein wichtiger Anreiz. Aber daneben sehen wir auch andere Aspekte, wie beispielsweise, dass sich Beschäftigte sagen, wenn ich Führung mache, dann wünsche ich mir auch Gestaltungsspielräume und Entscheidungsfreiheit. Und viele wünschen sich dann auch Weiterbildungsmöglichkeiten und vielleicht auch weitere Ausstiegsmöglichkeiten für Führung.
Wie kann denn ein Unternehmen das gewährleisten, dass Führungskräfte einen großen Entscheidungsspielraum haben oder vielleicht auch einen eigenen Führungsstil entwickeln können? Das ist doch gar nicht so banal, oder?
Das ist nicht banal und das setzt natürlich auch eine bestimmte Unternehmenskultur voraus. Das heißt, da sind Unternehmen gefragt, eben diese Freiräume zu schaffen. Und am besten geht es natürlich, passende Rahmenbedingungen zu schaffen, indem man im Gespräch ist, indem man herausfindet, was reizt Mitarbeitenden an Führung, was schreckt sie ab und, wie Sie schon sagen, was für Gestaltungsspielräume sollen es denn konkret sein? Was wir aber auch sehen ist, dass viele wünschen sich auch einen Einstieg in das Thema Führung, zum Beispiel über eine stellvertretende Führungsrolle, um so quasi den Sprung ins kalte Wasser ein bisschen aufzufangen. Auch das ist ein Weg für Unternehmen, Führung attraktiver zu machen.
Was können denn die Unternehmen grundsätzlich machen, um für sich zu werben, um mehr Leute dazu zu bringen, Verantwortung zu übernehmen?
Da spielt natürlich das Thema Employer Branding und Unternehmenskultur, was wir gerade schon hatten, eine große Rolle. Und ich sage ja auch immer, reden hilft. Das heißt, Unternehmen müssen im Gespräch sein mit ihren Beschäftigten und wirklich herausfinden, was reizt und was schreckt ab. Und das sind ja dann Hemmnisse, das können eben wahrgenommene Hemmnisse sein, für die man vielleicht auch leicht Abhilfe schaffen kann als Unternehmen, oder tatsächliche Hemmnisse, wo man dann gemeinsam Lösungen finden muss. Das heißt, hier ist es wirklich wichtig, im Austausch zu sein und zu sehen, was brauchen Beschäftigte, um eben eine gute Führungskraft zu sein.
Sie haben es ja schon angesprochen, gerade am Anfang wünschen sich viele Beschäftigte, dass sie ihre Führungsposition nicht alleine übernehmen, sondern ja zusammen mit einer etablierten Kraft sozusagen als Tandem. Müssen die Leute vielleicht auch wirklich ein bisschen besser vorbereitet werden auf diese Aufgabe?
Ja, ich glaube, das ist einfach ein Wunsch, der vielleicht auch Sicherheit gibt. Denn was, wie gesagt, viele abschreckt, ist das Thema Verantwortung. Und wahrscheinlich als Stellvertretung ist das Gefühl da, ich trage diese Verantwortung nicht alleine. Aber es gibt eben auch andere Modelle. Zum Beispiel sagen viele Beschäftigte auch, dass vielleicht ein Mentoring-Programm oder auch ein Coaching beim Einstieg in eine Führungsposition helfen kann. Das heißt, diese Angst oder diese Befürchtung können da ganz unterschiedlich begleitet und auch aufgefangen werden.
Sie haben ja schon über diesen Befund auch gesprochen, dass Leute, die in Teilzeit arbeiten, noch geringeren Anreiz haben, eine Führungsposition zu übernehmen. Muss man das einfach akzeptieren, weil die aus ihren familiären oder sonstigen Bedürfnissen heraus einfach grundsätzlich ja nicht die Ressourcen dazu haben, Verantwortung zu übernehmen, Führung zu übernehmen? Oder muss man da vielleicht auch irgendwie schauen, dass das irgendwie noch kompatibler wird, das Privatleben und der Job? Und auf die Art und Weise vielleicht auch dieser Pool noch erweitert wird von potenziellen Führungskräften?
Ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, auch Teilzeitkräfte für das Thema Führung zu gewinnen. Denn es gibt viele Frauen, die Teilzeit arbeiten, aber auch immer mehr Männer, die in Teilzeit arbeiten, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und auch bei Männern, die in Teilzeit arbeiten, beobachten wir halt, dass sie seltener Interesse an Führung haben, unabhängig vom Geschlecht. Und wie Sie schon sagen, da geht Unternehmen natürlich ein großer Talentpool verloren, wenn diese Menschen nicht für das Thema Führung gewonnen werden. Und gerade bei Frauen beobachten wir jetzt unabhängig von dem Thema Führung, dass sie sich häufig auch unter ihrer formalen Qualifikation bewerben. Einfach weil sie genau abwägen, ist das vereinbar, erfülle ich alle Kompetenzen, die gehen dann gewisserweise kritischer ran. Und da hilft es auch vielleicht Frauen, wo man sagt, die bringen das Potenzial mit, hier strategisch zu denken, zu führen, umzusetzen, dass man die wirklich auch gezielt anspricht und auch motiviert, auf eine Führungsstelle sich zu bewerben.
Jetzt sind Sie ja selbst Führungskraft. Was hat Sie denn damals überzeugt, den Job zu übernehmen?
Oh, das waren viele Aspekte. Und tatsächlich haben mich die Aufgaben gereizt, aber vor allem auch ein tolles Team und auch eine Führungskraft, die mich auch motiviert hat und gesagt hat, das kriegen wir hin, das schaffen wir. Und ja, ich bin froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin.
Regina Flake war das, zuständig für das Kompetenzzentrum Fachkräfte beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Und wir haben es von ihr gehört, viele Leute, die es sich grundsätzlich vorstellen können, ein Team zu leiten, die scheuen so ein wenig den Sprung ins kalte Wasser, sondern wollen lieber einen seichten Einstieg in die neue Leitungsfunktion bekommen. Das kann zum Beispiel ein erfahrener Tandempartner, eine Tandempartnerin leisten, mit dem man sich die Führungsaufgabe am Anfang teilt, oder auch Mentorenprogramme, mit denen die neuen Chefinnen und Chefs auf ihren Job vorbereitet werden. Beim Kunststoffhersteller Renolit aus Worms, da hat man mit dieser Maßnahme sehr gute Erfahrungen gemacht. Auch das ein Grund, warum es dem Mittelständler vergleichsweise leicht fällt, Leute für die Chefsessel zu finden. SWR1-Reporter Wolfgang Brauer ist nach Worms gefahren und hat sich das mal angesehen.
Anne-Kathrin Konrad arbeitet seit rund 6 Jahren beim Kunststoffhersteller Renolit in Worms in der Unternehmenskommunikation. Seit einem Jahr hat sie dort auch Führungsaufgaben.
Tatsächlich habe ich da nie wirklich daran gedacht. Für mich war es eher so, dass ich immer gesagt habe, ich möchte einen guten Job machen, ich möchte meine Aufgaben gut erledigen. Durch den Bedarf ist meine Chefin tatsächlich auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und in dem Moment hat man dann schon auch erstmal Respekt, weil man hat dann nicht nur Verantwortung für sich selbst, sondern auch eben für einen anderen Menschen. Aber am Ende habe ich es auch nie bereut und ich habe auch gemerkt, mir macht das wirklich Spaß.
Das liegt auch daran, dass in den mittelständischen Unternehmen mit rund 1200 Beschäftigten am Standort Worms Führungskräfte besonders gefördert werden, zum Beispiel mit besonderen Programmen. Markus Blümle, Leiter des Personalbereichs.
Ja, im Detail machen wir eine Vorauswahl, haben wir eine gewisse internationale Gruppe, also Menschen aus Deutschland und Menschen aus anderen Standorten, und machen mit denen quartalsweise Programme zum Thema Führung, zum Thema Kommunikation, zum Thema Rhetorik in weltweiten Einsätzen auf Deutsch und Englisch. Und dann schauen wir nach 18 Monaten, auf welche Position, Funktion wir die Mitarbeiter setzen können.
Zum Beispiel für Aufgaben in der Produktion. Hier arbeiten Maschinen so groß wie Überseecontainer und verwandeln Kunststoffgranulat zu Folien, mit denen beispielsweise Möbel oder Fensterrahmen beklebt werden. Ein anspruchsvoller Prozess, der auch den Führungskräften viel abverlangt, erklärt Produktionsleiter Dirk Binkowski.
Die Führungskräfte stellen sicher, dass die Mitarbeitenden immer die richtigen Arbeitsmittel zur Verfügung haben, dass die Prozesse stabil laufen, dass die Arbeitssicherheit zu jeder Zeit gewährleistet ist. Und wir haben Probleme, wir haben Maschinenstillstände, wir haben Störungen und Ausfälle. Und all das ist dann auch die Aufgabe der Abteilungsleiter, der Teamleiter, damit zu unterstützen.
Auch der 49-jährige Maschinenbauingenieur wollte früher kein Chef werden. Aber schon bald merkte er, dass es ihm Spaß macht. Er arbeitete zunächst in einem großen Chemiekonzern. Weil er nicht nur auf dem Papier Führungskraft sein, sondern auch selbst gestalten wollte, wechselt er vor 3 Monaten zu dem Mittelständler und hat dort jetzt Verantwortung für mehr als 500 Mitarbeiter.
Ich bin in die Renolit gewechselt, weil ich Lust auf ein Familienunternehmen hatte, weil ich unglaublich Spaß an kurzen Entscheidungswegen habe. Konzerne tun sich da typischerweise etwas schwerer mit, würde ich sagen, weil es da viel mehr Zwischenebenen gibt, die überzeugt werden müssen, die einbezogen werden müssen, als ich es jetzt hier tun muss. So wie mein Chef hier am Standort so schön sagt, machen Sie doch mal.
Gerade Frauen werden ermutigt, Verantwortung zu übernehmen. So sind weltweit nur 13% der Renolit-Beschäftigten weiblich, aber fast 21% der Führungskräfte Frauen. Aber eine Leitung zu übernehmen, muss man sich auch trauen, meint Anne-Kathrin Konrad, die seit einem Jahr Führungsaufgaben hat.
Mein Tipp für Mitarbeitende ist ganz klar, dass man durchaus mal Mut haben darf und auch die eigene Führungskraft mal zu fragen, ob es da vielleicht gewisse Perspektiven gibt. Am Ende ist es, glaube ich, wirklich der Mut, den man sich da auch mal nehmen muss.
Ja, ein bisschen Courage braucht es auf jeden Fall, wenn man Verantwortung übernehmen will im Unternehmen. Coaching, Motivation und Frauenförderung, darauf setzen Sie bei einem Kunststoffhersteller in Worms, um neue Führungskräfte zu bekommen. Der Beitrag von Wolfgang Brauer war das.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Arbeitsrechtlerin.
Jetzt hat ihr gleich wieder Julia Englert das Wort, unsere Expertin für alle Rechtsfragen im Job. Und heute haben wir eine Frage für Sie bekommen von Juri aus Schwetzingen. Der hat vor kurzem offensichtlich ein bisschen Ärger mit seinem Vorgesetzten gehabt und dafür eine Abmahnung kassiert. Dazu hat er eine Frage. Er schreibt: Ich habe von meinem Arbeitgeber eine Abmahnung bekommen, aber ich glaube, so wie die formuliert ist, ist sie nicht gültig. Was genau muss denn eine Abmahnung enthalten, damit sie rechtskräftig ist? Zitat Ende. Ja, habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Wie muss eine Abmahnung eigentlich aussehen, damit sie gilt? Das ist die Frage und hier kommt die Antwort von unserer Arbeitsrechtlerin Julia Englert.
Eine Abmahnung hat zwei Funktionen, die Rügefunktion und die Warnfunktion. Für die Rügefunktion muss der Arbeitgeber genau beschreiben, gegen welche Pflicht wann und wo verstoßen wurde. Ein pauschaler Hinweis reicht hier nicht aus. Die Warnfunktion ist dagegen erfüllt, wenn der Arbeitgeber am Ende so etwas schreibt wie: Sollten Sie das nochmal wiederholen, müssen Sie mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen bis hin zu einer Kündigung rechnen. Es muss also ganz klar sein, dass die Abmahnung erst der Anfang ist und weitere Maßnahmen ergriffen werden können, die in einer Kündigung münden.
Unsere Experten beantworten auch eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schickt uns eure Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Berufserfahrung sammeln, und zwar im Ehrenamt. Klingt widersprüchlich, ist aber ein Stück weit die Idee hinter dem aktiven Schuljahr. Das ist ein Projekt, das es in Ulm gibt. 50 Stunden ehrenamtliche Arbeit leisten Schülerinnen und Schüler dort pro Schuljahr. Zum Beispiel im Soli-Café, bei der Feuerwehr oder in der Flüchtlingsunterkunft. Die Leute helfen mit, gemeinnützige Einrichtungen am Laufen zu halten. Und ganz nebenbei sammeln sie Erfahrungen, die sie auf ihren Start ins Berufsleben vorbereiten können. SWR1-Reporterin Katja Stoller-Kranz hat die jungen Ehrenamtlichen an ihrem Arbeitsplatz besucht.
Das Café Blau in der Ulmer Weststadt. Matti, 15, macht gerade Cappuccino und grinst zufrieden. Jede Woche kommt er ins Soli-Café des Stadtteilvereins, um hier ehrenamtlich zu helfen.
Die Arbeit hier macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Auch wenn es halt Arbeit ist. Die ganzen Leute sitzen sehen, wie sie sich halt freuen irgendwie über ihren Kuchen und so. Ich finde, das macht einen glücklich, halt, wenn man andere Leute glücklich sehen kann.
Andrea Brückmann, hauswirtschaftliche Leiterin im Café Blau, ist heilfroh über die Unterstützung von jungen Ehrenamtlichen des aktiven Schuljahrs.
Wir haben eine große Hilfe und die gehen direkt drauf zu, bedienen die Gäste und haben gar keine Scheu. Und es ist jetzt das dritte Jahr, wo ich hier das aktive Schuljahr habe.
Auch Lucia und Alex, beide 14, sind seit diesem Schuljahr abwechselnd mit Matti dabei und haben sich bewusst fürs Ehrenamt entschieden.
Ich finde halt, hier im Café sammelt man super Erfahrungen, die man halt sonst vielleicht nirgendwo sonst bekommt. Und ich finde halt, das aktive Schuljahr bietet das auch halt auch für die zukünftige Zeit, also wenn man dann anfängt zu arbeiten. Wenn es etwas Gutes für mich und für die Gemeinschaft ist, dann finde ich es, kann man das auch wirklich in der Freizeit machen.
Genau darum geht's beim aktiven Schuljahr, um erste Erfahrungen in der Berufswelt, aber auch um die persönliche Entwicklung, so Maike Munz, die das Projekt beim Verein Engagiert in Ulm begleitet. Es gibt zwar kein Geld für die rund 50 geleisteten ehrenamtlichen Stunden pro Schuljahr, aber ein Zertifikat und einige Benefits.
In denen wir Workshops anbieten, zum Beispiel zum Thema Zivilcourage oder wie setze ich meine Stimme wirkungsvoll ein, wie kann ich gut präsentieren. Solche Themen, die für die Jugendlichen in ihrem Engagement, aber natürlich auch in ihrem weiteren Leben hilfreich sein können. Und ein Benefit ist natürlich auch, dass die Jugendlichen wachsen. Die sind ganz furchtbar stolz, wenn sie dieses Zeugnis erhalten.
Aktuell können die Schülerinnen und Schüler aus 170 Engagementangeboten in Ulm und der näheren Umgebung das Passende auswählen. Viele Einrichtungen sind auf Ehrenamtliche angewiesen. Schülerin Nathalie hilft bei der Hausaufgabenbetreuung für Kinder und Jugendliche in einer Ulmer Flüchtlingsunterkunft.
Weil ich es vor allem ziemlich wichtig finde, Kindern zu helfen, die zum Beispiel mit der Sprache nicht so gut klarkommen, weil wir ja ziemlich viele Unklarheiten in der deutschen Sprache haben mit den ganzen Artikeln und so. Ich weiß selber aus meiner Grundschule, dass es mir sehr geholfen hat, wenn mir jemand mal alles beigebracht hat.
Auch sie selbst profitiert von ihrem Ehrenamt für Geflüchtete, findet Nathalie.
Man lernt selber noch was dazu über so andere Religionen. Wir sind auch so Freunde geworden und das hilft dementsprechend auch später für andere Jobs.
Auch Lucia, Alex und Matti wollen am Ball bleiben und die 50 freiwilligen Stunden in diesem Schuljahr leisten, auch um davon für die Zukunft etwas mitzunehmen.
Wenn wir zum Beispiel irgendwann als Studenten einen Nebenjob haben, einfach mit Menschen tatsächlich ein bisschen besser umzugehen.
Wie ich mich in einem Arbeitsumfeld verhalte sozusagen, wenn man halt professionell erscheinen kann, dann erhöht es definitiv die Chancen, dass man auch in der Arbeitswelt besser ankommt. Deswegen ist es hier eine super Option halt.
Ja, ganz tolle Aktion für alle Beteiligten. Wenn ihr noch mehr konkrete Infos dazu sucht, zum aktiven Schuljahr meine ich, findet ihr die unter der Internetadresse engagiert-in-ulm.de. Und das war der Arbeitsplatz für diese Woche. Mein Name ist Michael Herr. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Bis bald.
SWR 1 Arbeitsplatz.